Kommt darauf an, wie ich meinen Nächsten sehe, wie ich mich selbst sehe. Das ist entscheidend im Umgang miteinander, aber nicht nur im Umgang mit mir miteinander, sondern auch im Umgang mit mir selbst. Die Frage, die man stellt, ist, aus welcher Quelle, aus welcher Empfindung oder man könnte sagen, aus welcher seelischen Haltung heraus ich dazu kommen kann, meinen Nächsten, mich selber, meine Nachbarn anders zu sehen, neu zu sehen. Es ging in der Geschichte der jüngeren und auch älteren Vergangenheit immer darum, den Menschen zu erneuern. Darum ging es unter anderem dem jungen Philosophen Hegel, der Menschen bzw. die Sicht der Natur selbst von den Menschen in einem anderen Licht sehen wollte, keine Trennung mehr zwischen der Außenwelt und der seelischen Innenwelt, diese Trennung oder Dichotomie, wie man das auch nennt, die sollte aufgehoben werden. Und der Mensch sollte in einem Ausdrucksverhältnis sowohl der Natur, seiner eigenen und der äußeren Welt und der Seele neu erscheinen. Und dann bei den sogenannten Nachfolgern Karl Marx und Friedrich Engels ging es auch um die Erneuerung, aber dann um eine andere Erneuerung. Es ging um die ökonomische, um die wirtschaftliche Erneuerung. Die Verhältnisse müssen sich ändern. Die Unterdrückte muss gleiche Rechte bekommen, darf nicht mehr unterdrückt werden. Auch ein Bestreben, die Menschheit oder den einzelnen Menschen zu erneuern. Die Frage ist vielleicht, ja, wie passiert das? Wie fängt man das an? Marx und seine Mitstreiter versuchten das durch bestimmte Aktivitäten, durch das Kommunistische Manifest, durch die Mobilisierung der unterdrückten Arbeiter in England und in ganz Europa. Und so könnte ich noch viele Beispiele erzählen, die darum gehen, wie kommt der Mensch zu seinem eigentlichen Sein? Wie komme ich zu mir selbst? Darum geht es. Wenn man manche Bestrebungen in die Zukunft hinein sich anschaut, dann ist das dieselbe Frage. Wir wollen den Menschen erneuern durch Digitalisierung und Technisierung oder teilweise durch Roboter und Maschinen, die vielleicht dann einmal sogar die besseren Menschen sein könnten. Auch hier wieder das Bestreben, der Mensch als Mangelwesen defizitär, unvollkommen zu erneuern. Wieder ein neuer Versuch. Schauen wir mal, was die Zukunft uns da bringt. Das ist die eine Seite. Frage, wie sehe ich Menschen, wie sehe ich mich selbst, wie sehe ich die sogenannte Natur, die Mitwelt, wie gehe ich damit um? Und wie kann ich erneuert werden, um möglicherweise einen anderen Blick auf die sogenannte Wirklichkeit zu gewinnen? Einen anderen Blick auf meine Mitmenschen, auf meine Nachbarn, auf meine Nächsten, auf meine Kinder. Da haben wir zwei Zugänge in den Bibeltexten, die wir heute, den einen schon gehört haben, da ich verlesen, haben wir zwei Zugänge. Der eine Zugang ist die Freude an Gott, die verwandelt, die etwas Neues schaffen kann in unserem Herzen und in unserer Seele. Und da Gott ja auch ein Handeln stehen bleibt in seinem Tun, als ein Lebendiger, wie das gesehen wurde, er ist der Urlebendige, er hat das Leben in sich. So geht Gott dann weiter und sagt uns dann das, was wir in der Schriftlesung gehört haben, dass wir ja nun neu sind und eins sind durch Jesus Christus. Das ist ja erstaunlich. Da haben wir ja gehört, es gibt nicht mehr Mann und Frau, keine Freien und Sklaven, sondern sie sind verbunden, sie sind geworden. Sie haben eine Mitte, eine gemeinsame Mitte in Jesus Christus, der das neue Bild, der neue Adam der Menschheit ist. Das ist so die Aussage, die dort im Galaterbrief steht und die an anderer Stelle auch im Neuen Testament durchklingt. Es geht Gott durchaus auch um Erneuerung. Nur das ist das. Und das ist vielleicht der Unterschied zu den Bestrebungen, die Menschen immer wieder versuchen, aus eigenen Ideen und Möglichkeiten zu entwickeln. Das kann sicherlich hilfreich sein. Die Frage ist nur, wenn man sich da anschaut, ob das wirklich aufgeht. Da habe ich so doch meine massiven Zweifel und Bedenken. Gerade nur, wenn ich an den Denker, Philosophen, den ich bereits erwähnt hatte, Karl Marx denke, muss man sich ja fragen, ob das auch wirklich so der Weg ist. Man hat sich ja da von christlichen Idealen auch entfernt. Es gab ja noch andere im Umfeld von Marx, zum Beispiel Wilhelm Weitling. Es gibt ja die Weitlingstraße in Zürich-Wollishofen. Der hat ja noch als Schneidergeselle und als Charisma-Prediger damals Mitte des 19. Jahrhunderts, der hatte ja noch christliche Ideale. Der war ja in seinen kommunistischen Bestrebungen noch christlich geprägt. Das nur mal als Randbemerkung. Es ist eine Sache Gottes, wie er das anstellt. Und das hat er angestellt, hier Sätze, die wir gehört haben im Galaterbrief im 3. Kapitel, dass wir erneuert werden, dass wir verbunden sind, dass wir eins sind in Jesus Christus. Wie sieht das konkret aus oder wie ist das zustande gekommen? Zum einen durch die Taufe. Ich nehme mal an, hier sind alle getauft. Das ist schon mal die Basis, wo wir verbunden sind mit Jesus Christus. Das ist der Grundstein, der gelegt worden ist. Aber dann haben wir noch andere Elemente, die uns erneuern können. Das ist einmal die Feier des Gottesdienstes, der Gottesdienste. Das ist die Gemeinschaft, die wir dann pflegen im Gottesdienst oder anderen Veranstaltungen. Dort, wo es immer um genau diese Christus geht. Das ist schon das Zentrum. Es mag ja viele andere Zentren geben, die auch interessant sind, wo man meint, ah ja, da könnte man ja auch was erwarten. Aber im kirchlichen und christlichen Selbstverständnis ist diese eine Mitte immer wieder Jesus Christus, um die es geht. Es ist sicherlich kein Zufall, dass der bekannte Schweizer Theologe Karl Barth seine kirchliche Dogmatik und insgesamt sein theologisch-christliches Denken um diese eine Mitte entwickelt hat, um Jesus Christus. Die Kirche ist immer wieder, so kann man da in seinen Schriften lesen, immer wieder auf Jesus Christus fokussiert und wendet sich zu ihm hin und kommt von daher. Andere Mitten gibt es nicht, andere Grundsteine, die dort sind, gibt es nicht. Daher kommt die Erneuerung. Daher kommt die Erneuerung an der Seele, am inneren Menschen und am Geist, wenn ich mich mit Jesus Christus verbunden fühle. Eins. Und dann kommt ja auch das Entscheidende. Wenn ich das weiß, dass ich mit anderen, mit Jesus Christus verbunden bin, dann gewinnt auf jeden Menschen einen anderen Blick. Und dann sind wir auch ein bisschen bei dem Thema des Muttertages. Wie wurden Frauen und Mütter denn in der Geschichte gesehen? Ja, heute noch in Indien hat man als Frau, wenn man da geboren wird, als Mädchen ja nicht so ganz gute Karten. Da ist ja immer noch das Problem. Wie kommt das, dass dort die Frauen, die Mütter, die Mädchen in zweiter Reihe stehen? Manche sagen, das leitet sich von dem Satz her, dass der verheißene Messias, der Christus, von einer Frau geboren wird, einmal, und den Kopf, damit ist der Satan gemeint, zertreten wird. Und es wird eine Feindschaft sein zwischen der Frau, weil sie den Nachkommen einmal gebären wird. Das finden wir im ersten Buch Mose im dritten Kapitel. Kann man das nachlesen? Wird eine Feindschaft gesetzt zwischen der Schlange und der Frau. Das kann man so sehen, das muss man nicht so sehen. Aber zumindest gibt es theologische, kirchliche Überlegungen, theologische Überlegungen, die das so ausgelegt haben. Und dass dort eine Macht hinter ist, die gegen die Frau opponiert, weil sie einmal den Heiland, den Messias gebären wird. Es heißt, gleich zu Beginn an anderer Stelle im ersten Buch Mose, Kapitel 4, ist das: Eva, die Frau, ist die Mutter aller Lebendigen. Die Mutter aller Lebendigen, sie trägt die neuen jungen Menschen, die Nachkommen, in sich, in ihrem Mutterleib. Das ist ja auch kurz erwähnt worden in dem Lied von Paul Gerhardt, was wir gesungen haben. Dort im Mutterleib kommt der neue Mensch zur Gestalt und entwickelt, bis er dann das sogenannte Licht dieser Welt erblickt. Die Mutter trägt das neue Leben. Das ist von Gott so initiiert worden. Das waren Gottes Absichten, zumindest wenn man dort im ersten Buch Mose die entsprechenden Texte liest. Aber nun ist da immer das Problem gewesen, dass benachteiligt wurden, das kennen wir ja, nicht die gleichen Rechte hatten und so weiter und so fort. Ich meine, das wird alleine durch das Wissen darum, dass eine Mutter, das klingt dann schon fast katholisch, gell? Dass eine Mutter Messias, den Sohn Gottes, geboren hat, eine entscheidende Rolle. Ich persönlich gehe jetzt da nicht so weit wie die katholische Kirche, gell? Aber das ist schon eine Erwähnung wert. Die Mutter aller Lebendigen trägt dann einmal in der Verheißung aus 1. Mose 3, trägt dann einmal den Sohn Gottes. Dass Gott, der Ewige, es geschaffen hat. Vor ein paar Tagen fuhr ich auch hier nach Bussnang, das war genauer gesagt am Donnerstag, zu einem Gottesdienst im Alterszentrum. Und da hatte ich so einen wunderschönen Blick auf die Schweizer Berge, von Österreich rüber über Sentis bis da fast ins Zürichgebiet rein. Wunderbar, so plastisch erschienen mir die Alpen noch nie. Und dann habe ich so gedacht, als ich da hingefahren bin, also hier über Trülliken vorbei, dann Üsligen und hier Braunfeld-Bussnang, habe ich so gedacht, ah, schau mal an. Das hat Gott geschaffen. Das ist Gott. Das ist etwas von Gott. Das sind die Werke Gottes. Hat Gott geschaffen. Und dieser Gott, der das geschaffen hat und noch viel mehr, der macht sich auf und nimmt erst einmal Wohnung in dem Leib einer Frau, in Maria, der Mutter Das ist die Bedeutung der Mutter. So sieht Gott Eva als die Mutter aller Lebendigen und so sieht Gott die Frau, die Mutter, die Gott selbst trägt. Also der das ganze Universum, ob nun die Schweizer Berge und Seen, was es da so alles gibt, das Universum, das hat Gott geschaffen, geht in den Leib einer Frau. Das muss man sich mal klar machen. Da finde ich Gott. Wo finde ich Gott? Um mit Luther zu sprechen, wo finde ich Gott? Ich finde ihn in der Krippe. Ja, ich finde ihn dann schon auch im Leib der Mutter, der Maria. Ich finde Gott am Kreuz. Ich finde Gott dann aber auch in der Auferstehung. Da überall finde ich Gott. Damit man nicht zu stark in Spekulationen und Überlegungen über Gott verfällt, warum Böse zulässt und warum dies oder jenes passiert, da muss man dann aufpassen, dass man nicht in Abgründe fällt. Das kann man auch von Luther lernen. Damit man nicht in Abgründe fällt, sollte man nicht zu spekulativ über Gott denken und diese Fragen stellen. Aber ob man da eine Antwort findet, Luther hat darauf gesagt, wenn du das tust, lieber Mensch, dann musst du aufpassen, dass du nicht eher den Teufel findest. Hat er dann so formuliert, wenn du Gott ohne Jesus Christus suchst und ihn eben nicht, das sage ich jetzt, sagt Luther an anderer Stelle, nicht in der Krippe und am Kreuz und im Mutterleib, in dieser Form, in dieser Nied ist, dann verfehlst du ihn, dann findest du den Teufel. Hier ist Gott zu finden, in Christus allein. Und das zieht sich durch alle großen Theologien der Kirchengeschichte, ob das nun bei den alten Kirchenvätern mehr oder weniger vereinfacht gesagt der Fall ist, ob das bei den Reformatoren war, es ging um Christus, auch in Karl ging es primär um die Beziehung zu Jesus Christus. Und dadurch kommt die Erneuerung. Dadurch kommt die Erneuerung bei mir selber, wie ich dann meinen Nächsten sehe und ihn behandle. Man muss sich das ja mal klar machen, was da steht in Galater 3. Es gibt da nicht mehr Mann und Frau. In diesen Kategorien denken wir nicht mehr. Ja, du bist ja nur eine Frau und du bist der Mann und du bist ja nur ein Sklave, du bist ja hier der Kloputzer. Das gibt es nicht mehr. Die sind alle eins in Jesus Christus. Ja, und das muss man sich klar machen. Und was heißt das dann für einen Umgang? Dann sehe ich meinen Nächsten ganz gleich, wie er mir im Moment noch erscheint. Ja? Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Wie manche gesagt haben, der eigentliche Mensch ist ja verborgen. Was wir sehen, das ist ja... Aber der Geistmensch, der unsichtbare Mensch, der ist ja anders. Ja? Wir sehen ja, was wir sehen, ist ja nur ein Teil der Materie. Aber zumindest ich sehe das so. Wir fühlen das vielleicht, dass da noch mehr hinter diesem Menschen ist. Wir hören das, wie er sich gibt und so weiter. Dann nimmt man das wahr. Die Seele, der andere Körper. Das steht ja dahinter. Und diesen Menschen, den muss man sehen. Und den sehen wir durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Und so können wir auch an einem Tag wie heute, an dem Muttertag, können wir eben vielleicht von dieser Perspektive, da müsste man dann wiederum mehr den Vätern oder den Männern predigen, gell? Ja, wie sehen wir denn die Mütter, wir sehen, wie achten wir sie, wie schätzen wir sie, wie gehen wir mit ihnen um? Das muss ich mir ja auch immer wieder sagen, gell? Wie sehe ich meine Frau, wie gehe ich mit ihr um? Das ist dann also mehr fast am Muttertag eine Predigt für die Männer. Für die Väter. Ja? Wie sehen wir die Mütter? Die Frau an meiner Seite, die Kinder auf die Welt gebracht hat, 9 Monate in ihrem Leib. Wie sehen wir sie? Und das ist schon das Neue. Das ist schon
kenne ich so ja, in dieser Art eigentlich nicht, wie wir das hier gehört haben im Galaterbrief. Ne? Da gibt es nicht mehr Mann und Frau. Das überhöht meiner Meinung nach sogar noch die Bestrebungen von dann Marx und diesen Richtungen. Ja? Das überhöht es noch. Das spitzt es noch zu. Da ist nicht mehr Mann und Frau. Sie sind verbunden durch Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Ja, das ist der eine Punkt noch, und dann möchte ich, damit es nicht zu lang wird, noch kurz auf den anderen Text hier eingehen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn ich mich mit Gott abgebe, Gottesdienst feiere, das haben sie hier in diesem Text Nehemia 8 eigentlich getan. Sie haben das Wort Gottes gehört. Sie kamen zusammen, lese ich jetzt nicht alles, gell? Sie kamen zusammen, sie haben Gott gelobt. Und dann sagt ihnen der Nehemia und der Esra, spricht zu: Dieser Tag ist dem Herrn heilig, dem Herrn eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude an Gott ist meine Stärke. So, liebe Gemeinde, das können Sie auch an diesem Tag mitnehmen. Einmal Ihre neue Existenz durch Jesus Christus und die neue Sichtweise. Und dann der zweite Punkt, den ich jetzt eigentlich nur noch marginal erwähnt habe, ist die Freude. Wenn Sie in Ihr Kämmerlein gehen, dann können Sie sagen und denken, jetzt wird alles dunkel, aus. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Da sprechen Sie selber zu Ihrer Seele, denn so ist das in den Psalmen angelegt. Ich sprach zu mir, ich sprach zu meiner Seele. Der Herr ist mein starker Fels. Und hier lautet es eben, die Freude an Gott ist meine Stärke und mein Schutz. Und er gibt mir Weisung und Trost und er erneuert Sinn. Aber wie gesagt, das geht noch weiter eben, ich habe das ja entfaltet, durch den Text in Galater 3. Ist weder Mann noch Frau, noch Freier, noch Sklave, sondern sie sind eins in Christus. Aber damit verbunden ist ja die Freude. Eine Freude, dass Gott alles neu, dass Gott den neuen Menschen durch Jesus Christus hervorgebracht hat. Und dass durch Jesus Christus und die Kräfte des Heiligen Geistes mein Leben erneuert werden kann. Ich muss nicht der Alte bleiben. Ich kann erneuert werden durch die Kräfte des Heiligen Geistes, durch den Auferstandenen. Ziehe ich gleichsam den Himmel in mein Leben und gehe die Wege, die mir der Herr weist, die mir der Geist Gottes zeigt. Die Wege gehe ich. Und ich höre primär, so ich tue, versuche das so zu tun, ich höre, was der Geist mir sagt. Was der Heilige Geist mir sagt. Da suche ich nicht mehr in meinen Schatzkästlein herum, in meinem eigenen Schatzkästlein, und Überlegungen, die können ja hier und dort vielleicht auch mal nützlich sein. Aber viel entscheidender ist doch, dass ich auf Gott höre, dass ich von ihm Weisung bekomme, dass er mir die Freude gibt und dass er alles neu gemacht hat und neu macht durch Jesus Christus. Und das möchte ich dann zum Abschluss dieser Predigt nochmals erwähnen. Und mit dieser Sichtweise sehe ich jeden Menschen neu und anders. Ganz gleich, woher er kommt, was er glaubt, welche Hautfarbe er hat und, spielt keine Rolle. Ich sehe jeden Menschen als ein Ebenbild Gottes, der in Jesus Christus gerufen und berufen ist. Und sehe an einem Tag wie heute, dem Muttertag, eben auch meine eigene Mutter oder die Mütter und die Frau an meiner Seite auch anders. Das gilt dann nebenbei gesagt auch, gell? Das gilt dann auch für die Frauen, die dann ja auch mal die Männer anders sehen können, gell? Aber ich denke so, wenn man sich die Geschichte anschaut, gell, dann sind wir eher gefordert, auf die Mütter und die Frauen doch immer wieder neu zu schauen. Denn das sind Gottes Absichten. Das ist Gottes Wille. Geschaffen als Mann und Frau. Amen.